Die allermeisten von uns haben sehr viele Dinge im Leben, für die man wirklich, wirklich dankbar sein darf, ohne dass wir uns das bewusst machen. Und dieses persönliche Bewusstmachen dafür, was alles Gutes in unserem Leben existiert, was uns da widerfährt, das ist großartig. Das gibt mir ein unglaubliches inneres Gefühl von Glück.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Geschäftsführer von Ulysses Spiele, Markus Plötz. Hallo Markus, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Hallo Stefan, danke, dass ich dabei sein darf.
Rollenspiele, das schwarze Auge, Ulysses, Markus Plötz, das sind so Begriffe, die sind irgendwie so ein bisschen untrennbar miteinander verbunden. Aber für alle Nicht-Rollenspielenden, die hier zuhören, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin der Markus Plötz und ich habe im Jahr 2000 die Firma Ulysses Spiele übernommen. Ich habe die nicht gegründet, das wird manchmal falsch wiedergegeben, ich habe die damals übernommen. Und wir haben dann im Jahr 2007 auch das Schwarze Auge. Das ist das größte deutsche Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das muss man ja heute immer mit dazu sagen. Pen-and-Paper, nicht Rollenspiel im Sinne von Computerspiele. Und wir haben seitdem sehr, sehr, sehr viel Spiel rausgebracht. Wir sind alles große Fans und Freaks in der Firma. Und für mich ist das alles eine absolut große Berufung, weil der kleine 10-jährige Markus freut sich immer noch, dass er das tun darf, was er tun darf, nämlich jeden Tag Menschen mit Spielen glücklich machen.
Wie bist du denn zum Rollenspiel gekommen?
Über eine Werbung im Fernsehen von Schmidt-Spiele. Also ich bin einer von den Leuten, die 1984 da reingekommen sind, als das in Deutschland überhaupt erst richtig losging. Ich war damals 10 Jahre alt, habe das im Fernsehen gesehen und habe dann mein gesamtes Taschengeld gespart, um mir dann im Karstadt, da kann ich mich noch lebhaft dran erinnern, diese Box zu kaufen, von der ich keine Ahnung hatte, was da am Ende des Tages drin ist. Und seitdem ich dann angefangen habe, zum ersten Mal daran zu lesen, hat mich das nie wieder losgelassen. Also es hat seitdem mein Leben auf vielen Ebenen, persönlich wie auch beruflich, absolut bestimmt. Und ich finde jeden Tag davon immer noch großartig.
Kannst du einen kurzen Abriss geben, was von diesem 10-jährigen Markus bis zu dem Geschäftsführer von Ulysses, was da so der Weg war und wo da Anknüpfungspunkte mit Rollenspiel waren?
Das sind tatsächlich ein paar sehr spannende Zusammenhänge, weil ich komme aus einer Familie, die, seitdem ich mich daran erinnert kann, einen Tante-Emma-Laden hatte. Also das heißt, ich bin eigentlich in dem Sinne in einer Kaufmannsfamilie, also in einer vergleichsweise klassischen Kaufmannsfamilie bin ich groß geworden. Meine Mutter hat diesen Laden gehabt und ich, seitdem ich irgendwie mich erinnern konnte, habe ich da irgendwie mitgeholfen. Also es begann mit Sachen einräumen und dann irgendwann habe ich die Kasse gemacht, die Abrechnung und so weiter. Das heißt, ganz viele von diesen kaufmännischen Aspekten waren für mich sozusagen völlig normal und die kann ja jeder. Also wie das so oft so ist, alles, was man kann, ist ganz einfach und deswegen geht man ganz schnell davon aus, dass das ja völlig leicht ist und deswegen kann das garantiert auch jeder andere. Das heißt, Sachen wie Brutto-Netto, Mehrwertsteuer, Geld und so Sachen waren für mich eine ganz natürliche Sache. Dann bin ich auch dann sehr früh auf Flohmärkte gegangen und habe dann eben Sachen verkauft, die ich nicht mehr wollte, habe mir dafür dann neue Sachen gekauft, die ich haben wollte und so weiter. Das war mir sozusagen ein Stück weit in die Wiege gelegt. Und Rollenspiel war für mich dann als 10-Jähriger die Möglichkeit, meine Fantasie einfach zu nutzen und der freien Lauf zu lassen. Und das hat ab da sehr viel von meinem Leben bestimmt. Also ich war damals sozusagen ganz frisch drin und das ist immer mehr geworden. Also das in einer sehr positiven Weise, weil das hat mir auch unglaublich viele Dinge beigebracht. Also Rollenspiel hat mir dabei geholfen, mit Leuten in Kontakt zu treten. Ich bin eigentlich von Natur aus eher ein introvertierter Typ, aber über Rollenspiel habe ich gelernt, wie ich eben mit Leuten interagieren kann, was ich mit denen tun kann, wie ich die ansprechen kann, wie ich mich auch ausdrücken kann, wie ich mich vermitteln kann, all diese Sachen. Und das hat wirklich ganz großartig funktioniert. Ja, und dieser 10-jährige Markus, der dann darüber gelernt hat, seine Fantasie zu nutzen, sich auszudrücken, der dann angefangen hat, Sachen selbst zu schreiben, Sachen zu erfinden. Also man hat darüber einfach unglaublich viel gelernt. Also das beginnt im Endeffekt bei solchen Sachen wie Kommunikation, endet dann bei Projektmanagement. Weil also Spielleiter zu sein, so ein Abenteuer zu kreieren, ist nicht nur ein kreativer Prozess, sondern auch ein organisatorischer Prozess. Und man lernt darüber auch ein ganzes Stück Dinge wie Teamleitung und sowas. Also ganz viele Dinge, die wir heute als Soft Skills betrachten würden. Und daraus hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich dann immer größere Gruppen hatte. Also jetzt nicht nur im Bereich Rollenspiel im Sinne von, ich habe Rollenspiel und mache mein Spiel da mit 5 Leuten, sondern auch im Sinne von, ich habe dann einen Club gehabt, mit dem ich mich gekümmert habe. Das heißt, ich bin peu à peu, ohne dass ich das mitbekommen habe, immer mehr in eine Leitungsposition reingekommen. Und mir war aber schon immer klar, ich will irgendwann halt selbst Geschäftsführer werden von der Firma oder Inhaber. Oder vielleicht will ich einen Laden machen. Egal wie, es musste was mit einem Unternehmen sein und ich wollte Kaufmann sein. Also in dem Sinne, das, was ich eben von zu Hause kannte. Und dann habe ich diese 2 Sachen miteinander verbunden. Am Anfang, indem ich einfach eine kleine Firma aufgemacht habe, habe Rollenspiele eingekauft, habe die an Freunde verkauft, habe die bei mir in der Schule verkauft. Das war in den 90ern bei vielen der Fall. Also das war eine recht normale Sache. Und ich bin dann aus Zufall eigentlich da reingestolpert, dass ich in diese Industrie kommen konnte. Das war gar nicht geplant, weil ich habe mir nie gedacht, dass, platt gesagt, irgendjemand da dran denken könnte, dass ich da gebraucht werde. Und weil ich dachte immer so, ah, oh, das sind bestimmt alles ganz die tollen Leute und sowas schaffe ich nie. Und dann war ich aus Zufall auf einer Veranstaltung, auf einer Convention, wie das bei uns heißt, und habe da jemandem geholfen, Sachen aus seinem Auto auszuladen. Weil der war da beschäftigt und ich hatte nichts zu tun. Und da habe ich gesagt, so, hey, hier, soll ich dir gerade helfen? Weil ich warte eh noch auf Sachen. Und er sagt, ja, total cool, hilf mir doch dabei. Und das war der Ulrich Roos. Das war der Inhaber damals von Ulysses Spiele. Und dann habe ich dem geholfen, die Sachen an seinen Stand zu bringen. Und dann meinte er, hier, kannst du mir gerade noch kurz helfen, die Sachen einzusortieren? Na, klar, gut, ich habe immer noch Zeit. Klar, was soll das? Leuten helfen, finde ich eine großartige Sache. Und deswegen habe ich mich dann mit ihm hingestellt, habe das sortiert und dann ist der weg. Und dann war ich da allein an diesem Stand, weil der hatte irgendwas zu tun. Er meinte, ja, aber die anderen Leute, die das hier eigentlich machen, die kommen gleich. Und dann stand ich da an diesem Stand, habe dann Sachen sortiert, weil das war etwas, das habe ich sozusagen aus Instinkt getan, weil das kannte ich von zu Hause. Da war dieser Laden und der Unterschied zwischen einem Tante-Emma-Laden und so einem Verkaufsstand auf einer Convention ist überschaubar groß. Und dann kamen dann Leute und wollten Sachen einkaufen. Und dann habe ich angefangen, da Dinge zu verkaufen an diesem Stand, weil es kam halt einfach keiner und ich war alleine an diesem Stand. Und irgendwann kamen dann Leute und die haben dann mich gefragt, was sie tun sollen. Das waren dann die Helfer, die er eigentlich dafür besorgt hatte. Und dann kam der Uli irgendwann nach, ich glaube, 2 oder 3 Stunden wieder und war völlig verwirrt von der Situation, aber da waren wir schon 2 und meinte dann so, hier, sag mal, willst du das nicht einfach weitermachen? Und ich so, oh, weißt du? Das ist auch total spannend. Ich habe ja Spaß dran. Also klar, von daher lass mich das weitermachen. Also ich habe aus purem Zufall sozusagen diesen Stand gemacht. Und darüber habe ich dann zum ersten Mal wirklich mit dieser Industrie auf der Ebene jenseits von ich kaufe ein Buch und verkaufe ein Buch an meine Freunde Kontakt bekommen. Und darüber bin ich dann in eine Ausbildungsstelle gekommen bei Welt der Spiele, die damals einer der großen Großhändler waren in unserem Bereich. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht. Anschließend habe ich dann studiert. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert. Und dann hat der Uli mich gefragt, hier, willst du nicht wieder zurückkommen in die Ulysses? Weil ich bin inzwischen hier am Wachsen und das wäre total toll und hilfreich. Und dann habe ich das während meinem Studium gemacht. Also sprich, während dem Studium habe ich da Werkstudent faktisch gemacht. Aber auch da war es dann so, dass ich innerhalb von kurzer Zeit war ich plötzlich nicht mehr nur der Student, der ab und an reinkam, sondern ich habe mich dann um ganz viele Dinge gekümmert. Einfach, weil irgendjemand musste sich drum kümmern und wenn was zu tun ist und ich sehe das, dann habe ich so das naturell, das zu übernehmen. Und plötzlich wurde ich dann von den Festangestellten gefragt, was sie tun sollten. Das heißt, die Erfahrung da war relativ ähnlich. Und dann ist der Uli krank geworden. Also ist ziemlich heftig krank, hat eine fiese Lungenentzündung gehabt und plötzlich war halt kein Chef mehr da. Also der war wirklich auch nicht mehr ansprechbar. Und das heißt, alle standen dann so vor mir und guckten mich an, so, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, dann machen wir doch vielleicht das jetzt und das und das und das und das und das. Und dann habe ich plötzlich diesen Laden geschmissen, ohne dass das so geplant gewesen wäre in irgendeiner Weise. Und daraus hat sich dann ergeben, dass der Uli mir dann irgendwann später dann angeboten hat, dass ich Teilhaber werde in der Sache. Dann wollte er wieder studieren. Wir haben festgestellt, okay, ich möchte das wirklich beruflich machen mit der Zielsetzung, aus dieser Firma was zu formen, also das Wachsen zu sehen, weil ich bin, im Herzen bin ich ein Farmer, also um bei diesem Vertriebsbereich zu bleiben, also ich bin kein Hunter, ich bin ein Farmer. Und das macht mir einfach unglaublich Spaß, Dinge wachsen zu sehen und Pläne zu verwirklichen und so in meinem eigenen Sandkasten dann Sachen aufzubauen und sowas. Und dann ist er aus der Firma ausgestiegen, ich habe das übernommen und daraus hat sich das dann immer weiter entwickelt. Und wie du vielleicht schon gemerkt hast, ein großer Teil meiner selbst ist halt immer noch verspielt. Also ich rede in Spielbeispielen und für mich ist das Ganze, was ich hier tue, also der 10-jährige Markus ist noch ganz, ganz groß. Ich habe sehr viel Kontakt zu meinem inneren Kind, wie sich das nennt. Also dass alle Dinge, die ich da tue, mache ich vor allen Dingen aus Freude. Die machen mir wirklich genuin Spaß. Und ich würde mal sagen, das Ganze hier ist für mich eine große Wirtschaftssimulation. Und die macht mir einfach auf der Ebene jeden Tag Freude zu sehen, so von wegen, wenn Dinge funktionieren und klappen und wenn ich damit Menschen glücklich machen kann, auf der anderen Seite wirtschaftlich erfolgreich bin, indem ich auch meine ganzen Mitarbeiter ernähren kann und sowas. Das ist, ja, das sieht der kleine Markus auch als großen spielerischen Erfolg.
Sehr spannende Geschichte. Sehr schön. Ja, spielerisch bist du gewachsen. Du hast das alles mitgenommen. Dann bin ich mal auf die vielleicht auch ein bisschen spielerischen Weisheiten gespannt, die du mitgebracht hast. Kommen wir mal zur ersten Weisheit. Was hast du denn da so im Petto?
Ja, über die Weisheiten habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht und ich musste das für mich mal erstmal auf sehr runterbrechen, so auf 3 Weisheiten. Das hast du ja schon sehr geschickt eingefädelt, dass man nicht einfach sagen kann, sag mal ein paar Sachen, die du gelernt hast, sondern bringe das auf 3 Punkte. Und der wahrscheinlich für mich persönlich wichtigste Punkt ist, entscheide dich bewusst und übernimm die Verantwortung. Das ist für mich eigentlich eine der zentralen und wichtigsten Weisheiten, die ich in meinem Leben gelernt habe.
Magst du mal ein bisschen erklären, was du damit meinst? Weil in deiner Geschichte vorher war es ja eher so, dass die Leute dich mehr oder weniger dazu gezwungen haben, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt deine Weisheit ist, entscheide dich bewusst. Also kannst du da mal so ein bisschen erklären, wie du es meinst?
Ja, also davor waren Dinge, sind passiert. Das ist richtig. Das ist durchaus ein Teil meiner Geschichte und vielleicht auch deswegen ein großer Teil meiner Weisheit, weil in vielen Stellen meines Lebens habe ich gemerkt, dass ich unglücklich war. Und zwar ohne, dass ich genau den Finger drauf legen konnte. Und ich habe das gemacht, was, glaube ich, ganz viele Menschen tun, nämlich die Gründe dafür außerhalb von sich selbst zu suchen. Sprich, sich hinzustellen und zu sagen, so ja, dann ist das und das passiert und da konnte ich nichts dafür. Und dann ist das und das passiert und dann musste ich das und das machen, obwohl ich das gar nicht wollte. Und das hat mich wirklich viele Jahre meines Lebens gekostet, zu realisieren, dass es am Ende darum geht, dass wir ein Gefühl von Kontrollverlust damit verbinden. Also sprich, dass wir nicht die Kontrolle über das haben, was wir tun. Und ich habe vor, ich glaube, das sind inzwischen wahrscheinlich 10, 15 Jahre, habe ich ein großartiges Buch gelesen. Das ist von dem Reinhard K. Sprenger. Der ist eigentlich ein Wirtschaftsphilosoph. Also das heißt, da komme ich von meiner betriebswirtschaftlichen Seite, da habe ich Sachen gelesen. Und das ist aber ein Buch, was sich eigentlich mit Lebensphilosophie beschäftigt. Das heißt, die Entscheidung liegt bei dir. Und das hat für mich ganz grundsätzlich meinen Blick auf die Welt verändert. Und seitdem merke ich, dass ich sehr viel bewusster an alles rangehe. Der Inhalt dieses Buches ist grundsätzlich, dass egal was man im Leben tut, man sollte sich bewusst dafür entscheiden, weil am Ende ist das, wo man sich befindet, die Summe der eigenen Entscheidung. Und auch sich nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung. Und deswegen gibt es im Grunde genommen eigentlich nur ganz, ganz, ganz wenige Stellen im Leben, wo man sich nach außen beschweren darf über das, was man im Leben wo man im Leben sich befindet. Das ist jetzt natürlich verkürzt dargestellt. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich mich darüber unterhalte mit Menschen, kommt da ganz viel mit dem, ja, aber was ist mit dem Beispiel, du kannst gar nichts dafür und du bekommst Krebs. Das sind alles Dinge, die stimmen natürlich. Aber ganz viele Aspekte, über die wir uns beschweren in unserem Leben, sind halt genau das, die Summe unserer eigenen Entscheidung. Und an ganz vielen Stellen, selbst wenn uns Schlechtes widerfährt, waren wir diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, das zu machen. Er hat dann ein sehr schönes Beispiel in dem Buch, was ich unglaublich eindringlich fand, wo mir auch viele Menschen wahrscheinlich widersprechen werden. Und das war, wenn mir im Straßenverkehr was passiert, weil ich in einen Unfall verwickelt werde und werde dabei verletzt oder komme irgendwie anders zu Schaden, war ich trotzdem im Vorfeld derjenige, der sich dafür entschieden hat, in dieses Auto einzusteigen und an dem Straßenverkehr teilzunehmen. Und allein nur dieses Gefühl von, ich übernehme die Verantwortung dafür, wo ich stehe, hat mir ein unglaubliches Gefühl von Macht über mein eigenes Leben gegeben. Und ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht, wenn man sich das einmal schafft, das bewusst zu machen und wirklich dann sagt, so, ich darf mich für alles entscheiden, was ich möchte. Aber ich muss es bewusst tun und ich muss mir darüber gewahr sein, dass das Konsequenzen hat, weil alles, was ich tue, hat Konsequenzen. Und ich muss dann akzeptieren, dass das die Konsequenzen sind, für die ich mich entschieden habe, im Grunde genommen. Und dazu gehört für mich alles. Und das sage ich auch zum Beispiel meinen Kindern, also Teil dessen, was ich versuche, meinen Kindern beizubringen. Du darfst dich für alles entscheiden, was du möchtest. Egal, ob das der Rest der Welt für doof hält. Aber du hast danach auch die Verpflichtung, mit den Konsequenzen zu leben, die daraus erwachsen. Und das ist der Inhalt dessen, was ich damit meine.
Hast du da für dich so eine Methode entwickelt, um wirklich Dinge auch bewusst zu entscheiden? Also, dass du dich dann bei Entscheidungen einfach mal kurz rausnimmst oder einen Schritt zurück machst und sagst, okay, Moment, ich muss mir bewusst machen, ich habe diese Entscheidungsgewalt und welchen Weg gehe ich jetzt?
Das sind im Endeffekt zwei Dinge. Das eine war ein Stück weit natürlich Training. Also am Anfang, als ich das gemacht habe, ist mir das nicht leicht gefallen, weil man halt sehr in diesem Muster gefangen ist, dass man das Gefühl hat, man trifft Entscheidungen, weil man das muss. Also das beginnt selbst bei Dingen wie zum Beispiel, möchte ich morgens aufstehen? Ja, das muss ich ja tun. Ja, nee, du musst gar nichts. Du kannst doch liegen bleiben. Das hat aber irgendwann angefangen, dass es wirklich so zu einem Automatismus geworden. Das heißt, ich bin mir dessen, was ich tue, sehr viel bewusster. Und das gibt mir auch ein stärkeres Gefühl von Leben. Also ich habe das Gefühl, ich lebe mein Leben und nicht mein Leben lebt mich. Also das ist tatsächlich etwas, was man trainieren muss, ganz klar. Heute passiert mir das eigentlich nur noch sehr selten, dass ich mich hinstellen muss und muss das machen. Das ist nur bei großen Dingen, wo ich mich sehr bewusst neben mich selbst stelle, also auf eine Metaebene gehe und mir auch versuche, die Entscheidung, also auch die Konsequenzen meiner Entscheidung bewusst zu machen. Also wo ich mit mir selbst sozusagen ins Zwiegespräch gehe und mir das dann überlege und mich dann dafür entscheide, so was ist der Weg, den ich gehen möchte. Und das andere ist etwas, was ich in meinem Nachhinein tue. Das passiert dann aber inzwischen auch sehr automatisch, wenn ich irgendwas habe, was mich dann an Dingen stört. Also sprich, natürlich ist in meinem Leben auch nicht alles wunderschön und es passieren eine ganze Menge Dinge, die mir gar nicht so richtig gut gefallen. Und ich mich dann aber hinsetze und statt darüber zu lamentieren, gehe ich hin und mache mir selbst klar, was zu dem Punkt geführt hat, an dem ich mich befinde. Und das macht es für mich auch sehr viel einfacher, mit Dingen umzugehen und die auch zu akzeptieren. Also sprich, eine innere Ruhe mit der Situation zu erreichen.
Das heißt, du machst dir wirklich einfach sehr viele Dinge bewusst und das ist eben diese bewusste Entscheidung. Was ist denn Weisheit 2? Ist die auch bewusst getroffen worden?
Weisheit 2 ist tatsächlich etwas, was ich sehr bewusst getroffen habe, nachdem ich das für mich gelernt hatte. Und das ist, Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Das hört sich jetzt wahrscheinlich für die allermeisten Menschen an wie eine Weisheit aus einem Glückskeks. Es ist allerdings etwas, von dem ich wirklich sagen muss, bin ich dankbar dafür, dass ich das für mich erkannt habe. Weil wir als Menschen, da ist in erster Linie unser Gehirn für verantwortlich, in erster Linie negative Dinge wahrnehmen. Weil unser Gehirn versucht uns vor allen Dingen zu beschützen. Also wenn ich etwas Negatives erlebe, bleibt das eher hängen, weil mein Gehirn möchte, dass mir das nicht wieder passiert. Das hat evolutionäre Gründe. Aber heute werden wir nur noch ganz selten von Säbelzahntigern verfolgt. Und deswegen muss ich das eigentlich nicht mehr lernen. Aber was wir halt, worin wir echt schlecht sind, sind die positiven Sachen zu sehen. Also das werden wir alle kennen. Es passieren 100 tolle Sachen, es passiert eine schlechte Sache. An was denke ich, was stört mich den ganzen Tag über das Schlechte? Was wir dabei aber vergessen ist, wie unglaublich viel Glück wir haben im Großen und Ganzen. Also mit Glück meine ich in diesem Fall Dinge, die nicht selbstverständlich sind. also jeder Mensch, der zu dieser Zeit lebt, ist wahrscheinlich ein objektiv gesehen glücklicherer Mensch oder sollte es sein, als eine Person, die vor 100, 200 oder 300 Jahren geboren wurde. Also selbst wenn es mir heute in dieser Zeit im Verhältnis gesehen nicht so gut geht oder ich vielleicht gerade Probleme habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass jede Person, die vor 500 Jahren gelebt hat, instant mit mir tauschen würde. Und allein die Tatsache, dass wir auf diese Welt gekommen sind und wir sind Menschen, wenn du dir mal durchrechnest, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Und wenn man da mal einfach zurückgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es uns als Person in der Form, wie wir sind, gibt, in der Situation, in der wir uns befinden, ist einfach etwas, für das man wirklich dankbar sein muss. Und das ist nichts, wofür wir etwas getan haben. Keiner von uns kann sagen, so, ja, ich habe mich ja extra in diese Zeit gebären lassen oder sowas. Das ist einfach nicht der Fall. Sondern wir haben alle, oder die allermeisten von uns, alles, das ist ein hartes Wort, das man, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht benutzen sollte. Aber die allermeisten von uns haben sehr viele Dinge im Leben, für die man wirklich, wirklich dankbar sein darf, ohne dass wir uns das bewusst machen. Und dieses persönliche Bewusstmachen dafür, was alles Gutes in unserem Leben existiert, was uns da widerfährt, das ist großartig. Das gibt mir ein unglaubliches inneres Gefühl von Glück. Und gerade vielleicht dieser Gegensatz auf der einen Seite, was meine erste Weisheit angeht, diese Kontrolle über Dinge und auf der anderen Seite aber auch die Dankbarkeit dafür, dass es da Dinge gibt, die ich nicht kontrollieren konnte oder auch nicht kontrollieren kann, also sich dem auch zu ergeben, diesem Gefühl, das ist ein Zustand, den ich als sehr, sehr erfüllend empfinde.
Auch da wieder die Frage nach der Methode. Hast du sowas wie zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch oder also gehst du da methodisch vor, um diese Dankbarkeit dir auch immer wieder vor Augen zu führen?
Auch da selbe Sache, das habe ich früher gemacht. Also ich habe sowas geführt wie dieses, mit dem ich lege mich abends ins Bett und dann schreibe ich nochmal die drei Dinge auf am Tag, die mich jetzt gefreut haben. Oder dass ich mich hingestellt habe und habe mir einfach mal, wenn es mir schlecht geht, Gedanken darüber gemacht, warum geht's mir, also über was darf ich trotzdem im Leben dankbar sein, weil das ja auch viel damit zu tun hat, wie schaue ich auf Dinge, also wie betrachte ich Sachen, das sind ja auch Dinge, für die ich mich bewusster entscheiden kann, als die meisten Menschen das glauben. Ganz viel ist ja wieder die Sache mit der Entscheidung, also sind wir wieder bei dem Punkt angelangt. Heute ist es eigentlich so, es gibt eine Sache, die ich immer noch mache, die hat sich inzwischen bei mir als Ritual einfach eingebrannt, wie Zähneputzen, lustigerweise beim Zähneputzen morgens, dass ich mich hinstelle und ganz bewusst in den Spiegel gucke und mich für Dinge bedanke. Also bei mir, der Welt, allem und mir dabei auch wirklich ins Gesicht sehe. Also diesen Teil, mit dem ich gucke mir selbst in die Augen. Das macht für mich dabei einen großen Unterschied. Das ist etwas, was ich tue, weil es mir gut tut und weil es mich auch ein ganzes Stück weit erdet. Weil natürlich ist es so, wenn ich jetzt wieder an den kleinen 10-jährigen Markus, der nie davon geträumt hat, dass er jemals das tun darf, was er jetzt schon seit vielen, vielen Jahren tut, ist es natürlich auch ganz wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass vieles von dem, was man hat, aus Dingen entstanden ist, die mit Glück zu tun haben. Das gehört einfach dazu. Und dafür finde ich, ist es wichtig, auch Dankbarkeit zu haben, damit man nicht irgendwie irgendwann dieses Gefühl kriegt mit dem Alter bin ich geil. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gefährlicher Zustand dann dabei. Und deswegen, also das ist etwas, was ich immer noch sehr bewusst tue, ja.
Also bewusst Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben, bewusst dankbar sein. Was ist die dritte Weisheit?
Die dritte Weisheit ist für mich eine Weiterentwicklung sozusagen von einem Satz, an den ich schon immer sehr geglaubt habe, aber der natürlich für uns alle schwierig zu erfüllen ist. Also auf guter Schied die goldene Regel. Also das ist so das, wo ich herkomme. Dieses, was du nicht willst, was man dir tut, was ja faktisch auch in jeder Religion schlussendlich enthalten ist. Ich bin da aber für mich inzwischen zu einem anderen Punkt dabei gekommen, nämlich jeder Mensch hat Respekt verdient. Das ist etwas, was mir gerade auch die letzten Jahre oder die Zeit eben beigebracht haben. Weil wenn ich davon rede, was du nicht willst, was man dir tut, hat das immer was sehr Ich-Bezogenes. Also sprich, ich gehe immer von mir aus. Und vielleicht ist aber das, was für mich okay ist, wenn Menschen das tun, für andere wiederum gar nicht so okay. Und Respekt drückt für mich da einfach viel, viel mehr aus an der Stelle. Nämlich, das ist einfach nicht nur der Respekt vor dem Gegenüber, sondern das ist der Respekt vor dem, was wir eben als Gemeinschaft sind, was wir als menschliche Gemeinschaft sind gegenüber, also gegenüber uns selbst, gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Welt und schließlich auch gegenüber der Zukunft. Und deswegen finde ich es enorm wichtig, und das ist etwas, wofür ich jetzt auch schon seit einigen Jahren, wenn ich zum Beispiel bei uns auf der Bühne stehe und ich eine Rede halte, einen Vortrag halte, bezüglich Stand des Rollenspiels in Deutschland und solche Sachen, immer wieder versuche auch mit drauf einzugehen, dass wir ein bisschen verlernt haben, einfach den anderen so zu nehmen, wie er ist, sondern wir stellen immer große Erwartungen an andere. Und das ist respektlos. Also weil jede Person hat einen Grund, warum sie da steht, wo sie steht. Jede Person hat einen Grund dafür, warum sie so handelt, wie sie handelt. Und kein Mensch, also bis auf Leute, die, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich ganz andere Probleme haben, ist genuin schlecht oder böse. Lustigerweise liegt diese Bezeichnung einfach immer nur an der Frage, wie ich auf Dinge drauf gucke. Und das war schon immer so. Also sprich, der Held der einen Seite war immer der größte Bösewicht der anderen Seite. Und das ist auch heute noch wahr und das wird sehr gerne einfach völlig übertrieben. Also sprich, wir haben keinen Respekt vor der Meinung des anderen, womit wir auch äußern, dass wir keinen Respekt vor den Erfahrungen des anderen haben. Weil wo immer dieser Mensch, was immer der glaubt, also ob das jetzt politisch ist, ob das moralisch ist, ob das sich auf einen Fußballverein bezieht, das ist völlig egal, die haben einen Grund dafür, warum sie das so sehen. Und vor dem habe ich Respekt zu haben. Das heißt nicht, dass ich dem zustimmen muss. Das heißt auch nicht, dass ich das akzeptieren muss. Aber aus meiner Sicht hat man auf jeden Fall eine Verpflichtung dazu, das zu respektieren und bei dem Ganzen zu beachten. Weil sonst brauchen wir Kommunikation eigentlich als Instrument gar nicht mehr anzuführen, sondern dann können wir direkt zum Faustkampf übergehen.
Hast du für dich festgestellt, dass du, wenn du eben genau diese respektvolle Haltung hast, auch, wie du sagst, ganz anders kommunizierst, also dass du eben im Gespräch, sei es auch in einer E-Mail oder so, da eben erstmal nachdenkst, was du schreibst, ob das denn auch wirklich respektvoll gegenüber dem anderen ist?
Ich bemühe mich. Wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich das jemals immer schaffe und so weiter und so fort, dann wäre das natürlich gelogen. Also auf gut Deutsch, du kannst auch mich natürlich triggern, wenn es drauf ankommt. Und dann werde ich natürlich auch alles andere als respektvoll oder so. Aber ich glaube schon, dass sich da sehr, sehr viel getan hat. Und was es auch für mich zum Teil eben bedeutet, ist, dass ich wie jeder andere Mensch auch in meinem Leben Fehler gemacht habe. Das heißt, ich habe Menschen anders behandelt, als das richtig gewesen wäre. Und dabei hat mir zum Beispiel auch das Gefühl von Dankbarkeit dann geholfen und diese bewusste Entscheidung, alles das, worüber wir vorher gesprochen haben, dass ich mich auch sehr bewusst dann hinstelle und auch mich dann bei Menschen eben dafür dann entschuldige. Also das Respekt ist ja nicht nur die Sache, dass ich von mir erwarte, das wäre respektlos gegenüber mir selbst, wenn ich von mir erwarten würde, dass ich perfekt wäre oder dass ich das immer richtig machen würde. Aber es gehört natürlich mit dazu, dass wenn man eben Fehler gemacht hat, dass man eben für die eben auch einsteht. Dann kommen wir jetzt gerade ein Stück weit, schließt sich der Kreis bei dem Ganzen. Es hat sich mit Sicherheit verändert, wie ich mit Leuten rede, definitiv. Es hat sich auch sehr verändert, wie ich einfach grundlegend Sachen sehe. Also sprich, ich versuche, die immer mit einer höheren Bandbreite zu sehen. Das heißt, ich versuche nicht nur meine Position einzunehmen, sondern auch die von anderen Personen. Dabei helfen mir mit Sicherheit auch meine Rollenspielerfahrungen sehr. Und das ist mit Sicherheit etwas, was meine Kommunikation verbessert hat und auch den Respekt, den ich anderen Menschen gegenüber zeige. Wie gesagt, das beinhaltet nicht, dass ich plötzlich hier Toleranz für Intoleranz und solche Sachen dann dabei. Aber zumindest haben alle diese Personen am Ende des Tages wahrscheinlich einen Grund dafür, dass sie so intolerant sind. Und vielleicht hilft das auch dann ein Stück weit eher dabei, da wieder Brücken zu bauen und zu gucken, dass man wieder zusammenkommt, anstatt zu glauben, dass Menschen sich dadurch ändern, dass man ihnen stundenlang auf die Fresse haut.
Jetzt hast du Bewusstsein für Entscheidungen, Bewusstsein für Dankbarkeit, Bewusstsein für Respekt. Wirken sich diese Weisheiten auch in irgendeiner Form auf das Rollenspiel aus bei dir? auf die Inhalte, die Ulysses rausbringt, auf das Thema generell?
Ja und nein. Also zum einen ist es so, dass ich weggekommen bin von dem, was natürlich jeder Rollenspieler, glaube ich, im Laufe seines Lebens durchmacht. Dieses Gefühl von, oh, es gibt richtig gute und richtig schlechte Rollenspiele. Oder so, also wo mir inzwischen sehr klar ist, das ist einfach persönlicher Geschmack. Und da gibt es nicht das gut oder schlecht, sondern es gibt das, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir. Und insofern bin ich da etwas weniger kritisch geworden, das kann man, glaube ich, schon sagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es Thema bewusstes Entscheiden, ich inzwischen sehr klar gesagt habe, bei uns in der Firma, es geht nicht darum, dass wir mit den Sachen, die wir tun, einfach nur Geld verdienen. Also weil das ist nicht der Grund, warum wir das machen, was wir machen, sondern wir tun das aus Berufung und Freude an der Sache. Das heißt, wir scheiden uns auch sehr bewusst für Rollenspiele und wenn wir merken, okay, es gibt hier niemanden in der Firma, der für dieses Rollenspiel brennt, also der das wirklich liebt, ja, dann machen wir es einfach nicht. Also sprich, in der Richtung hat das dann schon Einzug gehalten und ich versuche natürlich auch gerade gegenüber meinen Redakteuren, den Autoren entsprechend denen den Freiraum dabei zu geben bei den ganzen Sachen, aber auch da natürlich alles innerhalb der Grenzen, die halt sinnvoll sind. Also wenn jemand sagt so von wegen, hier du, also wir ändern das jetzt hier ab, das schwarze Auge heißt jetzt irgendwie buntes Bällebad und das wird alles anders. Das würde dann auch nicht gehen. Also das klappt dann natürlich nicht. Und da kommt es auch dann vielleicht gar nicht so drauf an, wie sehr derjenige das wirklich gerne hätte. Aber ich glaube, es hat sich zumindest die Art der Kommunikation in der Firma verändert. Das ist ein sehr viel mehr Miteinander. Und alles in allem, glaube ich, kann ich gar nicht genau sagen, ob Rollenspiel mir dabei geholfen hat, diese Weisheiten zu entwickeln. Oder ob diese Weisheiten mein Rollenspiel entwickeln oder ob das vielleicht irgendwie zusammenhängt.
Sehr schön. Jetzt sind wir eigentlich am Ende, drei Weisheiten. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, vorhin waren wir beim 10-jährigen, jetzt sind wir beim 13-jährigen, was würdest du dir selbst sagen?
Sei nicht so selbstkritisch, glaube an dich und andere. Und lebe dein Leben so, dass du jeden Tag gerne in Erinnerung behältst.
Sehr schön. Schöne Worte zum Abschluss. Dann sage ich danke für die Zeit. Danke für deine Weisheiten. Danke für dein Engagement in der Szene, muss man ja auch sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Ciao.
Ciao.
Das waren die Dreisheiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.